Oh, ja, ihr kennt das. Kennt ihr auch solche Eskalationen wie bei Kleinanzeigen? Hallo, habe Interesse, was kostet der Versand? MFG, also mit freundlichen Grüßen. Hi, das müsste ich heute mal kalkulieren. Okay, es müsste schnell gehen. Man kann das im Internet nachlesen. Ich muss sagen, ich finde es etwas unseriös, dass Sie bei allen drei Anzeigen vor mir parallel schreiben und Druck machen, dass es schnell gehen muss. Wollen Sie verkaufen oder nicht? Ich brauche den Krempel halt schnell, du Gurkenmann. Vielleicht kennt ihr das, solche Eskalationen. Also das gibt es bei Facebook-Kommentaren, das gibt es auf Hilfe- und Reparaturseiten, wie repariere ich mein Auto, Kommentare dazu, und es eskaliert so, so schnell. Immer wieder erlebe ich das. Beschimpfungen, Bedrohungen. Das Thema meiner Predigt heute heißt, wenn das Leben eskaliert, von Gewaltspiralen und Lösungen. Und dazu hören wir einen Bibeltext aus dem Neuen Testament, der uns Gewalt zeigt, Spiralen der Gewalt zeigt, aber auch Lösungen und ganz besonders eine Lösung, die dadurch deutlich wird. Ich lese uns den Text aus Matthäus 21, Hoffnung für alle Übersetzung. Hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Grundbesitzer legte einen Weinberg an, zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Als die Zeit der Weinlese kam, beauftragte er seine Knechte, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbauern packten die Knechte, schlugen den einen nieder, töteten den anderen und steinigten den dritten. Da beauftragte der Grundbesitzer andere Knechte, noch mehr als beim ersten Mal, aber ihnen erging es nicht besser. Zuletzt sandte er seinen Sohn, weil er sich sagte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Weinbauern aber den Sohn kommen sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Los, den bringen wir um, und dann gehört der Weinberg uns. Sie packten ihn, stießen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was meint ihr, wird der Besitzer mit diesen Weinbauern machen, wenn er zurückkehrt? Sie antworteten, er wird diesen Verbrechern ein schreckliches Ende bereiten und den Weinberg an solche Weinbauern verpachten, die ihm zur gegebenen Zeit seinen Anteil abliefern. Darauf sagte Jesus zu ihnen, habt ihr denn nie gelesen, dass es in der Heiligen Schrift heißt, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist nun zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was keiner für möglich gehalten hat, das tut der Herr vor unseren Augen. Deshalb sage ich euch, Gottes Reich wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das Gott gehorcht. Ja, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen. Und auf wen der Stein fällt, der wird von ihm zermalmt. Die obersten Priester und die Pharisäer merkten, dass Jesus in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hatte. Sie hätten ihn am liebsten festgenommen, aber sie hatten Angst vor dem Volk, das Jesus für einen Propheten hielt. Soweit der Text aus Matthäus 21. Wenn das Leben eskaliert von Gewaltspiralen und Lösungen. Luise Schottroff, eine evangelische Theologin, 2015 verstorben, nannte dieses Gleichnis eine Horrorgeschichte. Eine Horrorgeschichte? Was für ein Text und was für eine Geschichte eigentlich? Vielen von uns, vermute ich, sehr bekannt. Ach, kenne ich schon, nichts Neues. Und so wünsche ich uns heute eigentlich die Erfahrung eines Neulings, der diesen Text zum ersten Mal liest. Ich weiß, das ist kaum zu schaffen bei unserem Wissen und Vorerfahrungen, die das vielleicht schon kennen, aber es könnte ein Versuch wert sein. Aber zuvor will ich noch betonen, dass dieser und auch andere Texte des Neuen Testaments in der Geschichte der Kirchen missbraucht worden sind, um gegen Juden zu hetzen und ihnen das Heil abzusprechen. Da ist Schlimmes geschehen. Unrecht am Text und Verbrechen an Menschen. Und eine antijüdische Haltung benutzt diesen Text, um auszusagen, wie mörderisch die Juden wären. Bis heute haben das leider manche noch im Ohr, auch schon mal in freikirchlichen Kreisen. Und ich finde, dafür sollten wir sensibilisiert sein, auch ganz zu Beginn dieses Textes und der Predigt. Noch was Grundsätzliches. Wie geht man denn überhaupt an so ein Gleichnis heran? Wie ist es auszulegen? Ist es ein Rätsel? Ist es nur für besonders theologisch geschulte Leute, da etwas herauszubekommen? Oder ist es ganz banal und trivial? Oder bedarf es ganz, ganz viel Fantasie? Ich finde, das sind berechtigte Fragen an diesen Text. Es gibt so eine Art allegorische Auslegungsweise, von der ich in der letzten Konsequenz eher abrate, und ich erkläre auch warum. Allegorie bedeutet bildhaft, abstrakt und verschlüsselt. Das heißt, man muss alle Bestandteile eines Textes entschlüsseln, denn jedes Detail steht für etwas ganz Besonderes. Das würde auch dann bedeuten hier, wer sind die Weinbauern, wer ist der Besitzer, die Knechte, der Sohn, was bedeutet die Weinpresse, der Wachturm, das Ausland, die Ernte und der Zaun. Überträgt man das mal auf die Weihnachtsgeschichte, dann muss man auch sagen, ja, für was steht der Esel, Schaf, Ochse und die restlichen Tiere, was haben die für eine Bedeutung? In letzter Konsequenz rate ich von dieser Auslegungsvariante eher ab. Ich finde sie recht weit hergeholt und überspannt meiner Meinung nach die Geschichte. Ich denke, Jesus erzählt diese Geschichte mit einer ganz gewissen Absicht, weil er anhand eines Beispieles einen bestimmten Sachverhalt verdeutlichen will. Er will einen Schwerpunkt herausarbeiten. Er will eine Hauptsache deutlich machen. Und darum geht es vor allem. Alles andere würde ausufern, reizt vielleicht unsere Fantasie nur zu sehr, aber wäre niemals in der Absicht Jesu gewesen. Aber in der Kirchengeschichte kann man nachlesen, dass jahrhundertelang man so die Gleichnisse gedeutet hat, teilweise allegorisiert bis ins Allerkleinste und hat sich nichts dabei gedacht. Die moderne Forschung ist da vorsichtiger und meiner Meinung nach auch weiser geworden. Als ich vor kurzem einen Hauskreis besuchte, haben wir diese Geschichte in einem Paralleltext im Markus-Evangelium besprochen. Diese Predigt betont jetzt den Matthäus-Text. Ich will das Besprochene jetzt für uns alle so ein bisschen wiederholen und noch eine andere Sicht auch auf den Text ermöglichen. Liebe Hauskreisbesucher, seht das als Weiterführung des Hauskreises, nicht als Korrektur oder so. Denn beim Lesen des Gleichnisses ist mir nochmal so deutlich geworden, wie sanft der Text beginnt. Und wie grausam die Entwicklung ist und wie schrecklich sich die Spirale der Gewalt dreht. Man könnte sagen, eine Horrorgeschichte. Aber beginnen wir ganz vorne. Zuerst einmal begegnet uns im Bild der Landwirtschaft ein biologisch kultivierter Weinberg. Gepflanzt und zum Schutz vor Wildtieren umzäunt, gehegt und gepflegt. An eine Kelter wurde gedacht, an einen Wachturm zum Schutz der Früchte wurde auch gedacht. Und vielleicht entsteht ein idyllisches Bild vor uns. Okay, vielleicht denken wir auch an eine Weinprobe am Rhein und freuen uns auf den Fortgang der Geschichte. Prost! Nun, als Jesus diese Geschichte erzählte, war den Menschen damals alles klar soweit. Also die landwirtschaftlichen Zusammenhänge des Weinbaus, die waren bekannt. Das war nicht ungewöhnlich. Und dann war jemand, der war geschäftstüchtig, klug handelnd, hat die Verantwortung abgegeben, hat also seinen Grundbesitz verpachtet. Und die Pächter hegen und pflegen alles, denn er zieht ins Ausland. Er ist weit weg, nicht zu erreichen. Und dann, jetzt kommt so ein bisschen Schwung in die Geschichte. schickt der Gutsbesitzer einen ersten Knecht, um die vereinbarte Pacht einzusammeln. Wir wissen nicht, waren es Münzen, waren es Naturalien, aber irgendwas wird vorher ausgemacht worden sein. Und jetzt kommen wir zum ersten Höhepunkt der Geschichte. Wir fragen uns, wie werden die Weinbauern reagieren? Werden sie sich an die Pachtvereinbarung halten? Werden sie die Zeche prellen? Und ich konnte mich in der Vorbereitung nochmal daran erinnern, wie ich das erste Mal diese Geschichte las, als junger Christ, der ich die Bibel noch gar nicht gut kannte. Und ich habe das Neue Testament versucht zu entdecken. Und ich war so überrascht über den Fortgang der Geschichte, dass ich es kaum glauben konnte. Und ich dachte, unvorstellbar, ein Horrorszenario, wie im schlechten Film. Warum? Nun, die Winzer brechen nicht nur die abgemachten Vereinbarungen, einen Teil des Ertrags der Pacht zu bezahlen. Sie brechen auch mit den Grundlagen menschlicher Beziehungen. Beleidigungen, Misshandlung, Gewalt, Mord. Im Gleichnis steigert sich die Gewalt. Und man fragt sich, wo soll das hinführen, dieses Blutbad? Wie soll das ausgehen? Wo geht es hin? Vielleicht auch ein bisschen überspitzt erzählt, aber dadurch sehr interessant. Ich weiß nicht, wer von euch die aktuelle Netflix-Serie Adoleszenz kennt. Die trifft zurzeit einen aktuellen Nerv. In 79 Ländern ist diese Serie auf Platz 1 der Netflix-Charts. Und selbst der britische Premierminister hat im Parlament darüber gesprochen, wie er die Serie mit seinen Kindern angeschaut hat. Um was geht es? Es geht um Online-Aktivitäten, Mobbing in den sozialen Medien und auch im echten Leben. Es geht um ein gefährliches Männer- und Frauenbild. Und es geht um Mord, wenn das Leben eskaliert. Sehr bewegend. Echtes Leben. Und hier im Bibeltext, hier wirkt es ein bisschen surreal. Ein Blutbad, das erschreckt und vielleicht sogar unsere Vorstellungskraft sprengt. Mord und Totschlag. Und damals dachte ich, was für eine krasse Geschichte. Wie ungerecht, wie hart und wie unfair gehen die mit den Boten um. Was für eine Gewalt. Und dann habe ich mich so gefragt damals, warum entziehen sich die Winzer systematisch der Pachtvereinbarung? Wie soll das weitergehen? Und wie muss es denn dem Gutsbesitzer gehen, wenn er erfährt, dass er ums andere Mal ausgetrickst wird, verachtet und verspottet wird? Warum hält er so lange aus? Warum macht er immer weiter? Warum ändert er nicht seine Strategie? Vielleicht berechtigte Fragen. Und dann steuert die Geschichte auf ihren Höhepunkt zu. Einen hat er noch. Der Gutsbesitzer will alles in die Waagschale werfen. Er setzt alles jetzt auf eine Karte. Er geht das höchste Risiko ein, das man sich nur vorstellen kann. Da ist doch noch sein Sohn. Sie werden ihn doch achten. Sie werden ihn doch wertschätzen. Es ist doch sein Sohn. Es ist der Sohn des Chefs. Sie werden ihm doch kein Härchen krümmen. Er ist doch mit der größten Autorität ausgestattet. Und dann, mit großem Entsetzen, wird die schreckliche Gewissheit klar, die Winzer wollen selbst in den Besitz des Weinbergs gelangen. Vers 38. Da ist der Erbe. Los, den bringen wir um und dann gehört der Weinberg uns. Sie packten ihn, stießen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Also damals habe ich damit nicht gerechnet, dass die Geschichte so ausgeht. Wie können die nur? Ist doch der Sohn des Chefs. Was wird passieren? Jesus fragt, was meint ihr, wird der Besitzer mit diesen Weinbauern machen, wenn er zurückkehrt? Und die Zuhörer geben Jesus die Antwort, die man im Laufe der Fortsetzung der Gewaltspirale eigentlich erwarten würde. Und die obersten Priester und Schriftgelehrten merken auf einmal, dass von ihnen die Rede ist. Denn sie haben es verbockt zur damaligen Zeit. Sie haben schon die Wege eingeschlagen, Jesus ans Kreuz zu bringen. Vor den Toren Jerusalems war noch alles himmelhoch jauchzend. Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn. Halleluja, der neue König kommt. Eine große Euphorie war da gewesen. Und jetzt verstummen die Rufe. Man will ihn ans Kreuz bringen. Hintenrum. Die Anklagen wegen Gotteslästerungen laufen, die Kritik wird konkreter. Der Verrat steht kurz bevor, die Verurteilung kommt noch. Jesus will diese Ablehnung vor Augen führen. Er begründet das sogar mit Texten aus den Psalmen, aus dem Alten Testament, damit man das besser nachvollziehen kann. Er macht jetzt keine theologische Abhandlung über die Zäune oder über die Wachtürme. Nein, es ist eine einfache Geschichte und eine klare Aussage. Das ist es erstmal, nicht mehr und nicht weniger. Daraus eine antijüdische Haltung zu machen, wäre völlig fehl am Platz. Theologisch falsch. Das wäre diskriminierend, rassistisch und eine Volksverhetzung gegen Juden. Und da haben sich unsere Vorfahren in der Auslegung und im Glauben wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Die Nazi-Größen damals und auch Neonazis heute bedienen sich mit ihrer Argumentation auch dieses Bibeltextes. Als Jesus diese Geschichte erzählt, war der Einzug in Jerusalem gerade geschehen. Zeitlich ist es vor seiner Verhaftung und vor der Hinrichtung. Alles ist dicht zusammen. Verschiedene Menschengruppen machen sich jetzt ein Bild über Jesus. Wer ist er denn, dieser Mann aus Nazareth? Was lehrt er? Was denkt er über Steuern, über Auferstehung? Und was ist das höchste Gebot für ihn? Sie fragen ihn. Einige stimmen zu, andere lehnen ihn ab. Einige sind misstrauisch. Und man merkt so in den Evangelien, die Stimmung wird angespannter und feindseliger. Und als konkrete Reaktion auf diese Gleichnisrede heißt es in Vers 46, sie hätten ihn am liebsten festgenommen. Aber sie hatten Angst vor dem Volk, das Jesus für einen Propheten hielt. Warum reagieren sie so? Hat Jesus einen empfindlichen Nerv bei ihnen getroffen? Jesus erzählt ja selbst von sich in diesem Gleichnis. Er ist der Sohn, der geliebte Sohn, der geschickt wurde, der abgelehnt wurde, der getötet wird. Im Paralleltext Markus 12, Vers 6 heißt es, da hat er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er als letztes zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Hier wird ganz klar, Jesus identifiziert sich mit diesem Sohn. Sein Vater ist der Großgrundbesitzer und die bösen Winzer, das sind die religiöse Elite des jüdischen Volks. Und vielleicht spüren wir auch etwas von diesem Dilemma, in dem der Großgrundbesitzer sich befindet. Denn sein erster Plan, Knechte zu schicken, verläuft ja im Sand. Alles läuft aus dem Ruder. Alles droht ihm zu entgleiten und ein neuer Weg muss gefunden werden, eine letzte Lösung. Und die Lösung heißt, Gott sendet seinen Sohn. Auf ihn werden sie doch hören, ihm werden sie nichts tun. Und mich fasziniert an diesem Gleichnis so sehr, wie groß Gottes Liebe ist. Seine Barmherzigkeit. Unendlich groß. Er geht dieses Risiko der Ablehnung ein. Gott schickt seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde. Manche Theologen fragen, die einen sagen zu Recht, die anderen sagen zu Unrecht, wie dumm ist denn der Weinbergbesitzer? Wer würde nach all den Erfahrungen jetzt seinen Sohn schicken? Dumm, unvernünftig, leichtsinnig. Für mich ist Gott nicht dumm. Seine Motivation ist Barmherzigkeit. Große Barmherzigkeit. Geduld. Geduld. Und Ausdauer und Ausdauer. Und dennoch muss der Sohn sterben. Nicht die Frage, wozu, sondern warum muss er sterben, steht im Raum. Es ist eine Gewissensanfrage an die religiös Führenden des jüdischen Volks, die religiöse Elite. Wenn man ein Musikinstrument anspielt, eine Harfe oder ein Xylophon, man berührt eine Taste oder eine Saite, dann klingen manchmal die Saiten rechts und links daneben auch noch ein bisschen mit. Oder man hört ein Musikstück und hört nur ein ganz bestimmtes Instrument raus und merkt aber nicht, im Hintergrund gibt's noch eine Basslinie oder da läuft noch das Schlagzeug so ganz, ganz leise. Man hört auf das eine, auf das Hauptsächliche, aber da ist noch mehr. Und deswegen möchte ich uns den Blick noch ein bisschen öffnen, vielleicht noch für weitere Aspekte, die in diesem Gleichnis ins Auge springen können. Denn zur damaligen Zeit gab es tatsächlich reiche Großgrundbesitzer, die die Drecksarbeit vor Ort, das Bewirtschaften ihrer Weinbaugebiete an Pächter übergaben. Und sie forderten damals hohe Abgaben, sehr hohe Abgaben. Und von den Pächtern war das teilweise überhaupt nicht zu leisten. Sie waren wie so Franchise-Unternehmer, so Selbstständige, die kaum noch etwas für sich zurückbehalten konnten. Ihre finanziellen Planungen liefen fast ins Defizit und sie konnten kaum noch was an die Großgrundbesitzer abtreten. Das ist wichtig zu wissen, auch bei diesem Gleichnis. Und manche Theologen legen das Gleichnis in dieser Form aus, nicht vom Gesichtspunkt der bösen Winzer, sondern mit der Lupe auf den bösen Großgrundbesitzer. Die soziale und betriebswirtschaftliche Wirklichkeit zur Zeit Jesu war mit großen Konflikten behaftet zwischen Arm und Reich. Privilegierte Großgrundbesitzer und zahlungsunfähige Pächter, das war der damalige Konflikt. Aber ist das jetzt die Hauptaussage? Ist dieses Gleichnis jetzt eine Sozialkritik und Gesellschaftskritik? Luise Schottroff behauptet das. Für sie ist die Ausbeutung jüdischer Bauern das Hauptthema für ein gerechtes Wirtschaftssystem. Aber meiner Meinung nach wäre dann die Reaktion der Menschen damals völlig anders gewesen. Denn da heißt es in Vers 45, die obersten Priester und die Pharisäer merkten, dass Jesus in diesem Gleichnis von ihnen gesprochen hat. Es war vor allem eine theologische Frage. Aber das andere schwingt mit, wie bei den Instrumenten oder in einem Orchester oder in einem Musikstück. Das andere schwingt mit. In Jesaja 5 gibt es ein Lied über den Weinberg des Herrn. Ein Lied, das viele Juden, so habe ich nachgelesen, damals auswendig kannten. Und das jetzt zu hören, ist nochmal ganz spannend zu diesem Gleichnis. Da heißt es in Jesaja 5 im Alten Testament, hört, ich will ein Lied singen, ein Lied von meinem besten Freund und seinem Weinberg. Auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und räumte alle großen Steine fort. Die beste Rebensorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wachturm mittendrin und meißelte einen Keltertrog aus dem Felsen. Wie freut er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben. Doch die Trauben waren klein und sauer. Urteilt selbst, ihr Leute von Jerusalem und Juda, habe ich für meinen Weinberg nicht alles getan? Konnte ich nicht mit Recht eine reiche Ernte erwarten? Warum brachte er nur kleine, saure Trauben? Dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg und eure Besitzer und euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda, ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten. Ihr habt nicht Recht gesprochen, sondern es gebrochen. Hui, zur damaligen Zeit kannte man diesen Text, teils auswendig. Und Jesus muss das gewusst haben. Und er hat diese Parallelen ganz bewusst nicht übersehen, sondern genutzt. Da ist die Rede von Weinberg, Ernte, Erwartung und Enttäuschung. Und es steckt so viel drin in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte. Eine typische Beispielgeschichte von Jesus. Ein alttestamentliches Fundament, ein Weinberglied aus Jesaja 5, der Ecksteintext aus Psalm 118. Es wird deutlich, die grundsätzliche Beziehung Gottes zu seinem Volk, und zwar auf dem Boden der Tatsachen der damaligen Welt. Jeder kannte so Pachtverhältnisse und die Landwirtschaft des Weinbaus. Und im Weinberglied kommt der Weinberg nicht gut weg. Hier im Neuen Testament die Pächter. und damit die jüdisch-religiöse Führungselite. Das sind die Unterschiede. Also, ich habe ja vorhin am Anfang erzählt, es kann nicht darum gehen, dass man jetzt allegorisch jedes Detail auslegt. Das würde uns zum Verzweifeln bringen. Aber wenn jetzt der Weinbergbesitzer, wird er jetzt alle umbringen, die seine Knechte und seinen Sohn getötet haben? Was macht das mit uns, wenn wir das hören? Hier im Text ist es die Vermutung der Zuhörer. Sie drehen in ihrer Fantasie die Gewaltspirale einfach weiter. Dann gibt es aber Markus den Text und Johannes den Text und da lesen wir, dass es scheinbar Aussagen von Jesus selbst sind. Dass der Weinbergbesitzer der Gewaltspirale noch eins draufsetzen wird. Ja, was jetzt? Und das macht's nicht leichter. Das irritiert uns doch. Und das passt für uns ja doch nicht zum Bild Gottes dazu. Gott ist doch kein profitgeiler Großgrundbesitzer. Gott ist doch kein ausbeuterischer und rachegetriebener Großgrundbesitzer. Und das müssen wir trennen. Es sind auf einmal mehrere Handlungsebenen, die sich vermischen. Sonst wird das Bild von Gott schräg. Denn Jesus würde niemals so von seinem himmlischen Vater sprechen. Also entweder ist es die Fantasie derjenigen, die die Geschichte hören und dass das nachher Jesus in den Mund gelegt wurde in Markus und Johannes. Oder Jesus denkt an noch was ganz anderes, dass es vielleicht um die Absetzung und Entmachtung der jüdischen Führungselite geht. Der jüdische Tempel wird innerhalb einer Generation zerstört werden. Vielleicht ist es auch das. Es irritiert, ist schwer aufzulösen. Jeder selbst muss dazu einen Weg finden. Meines Erachtens nach will Jesus die Motivation nach dem Einzug nach Jerusalem deutlich machen. Eben habt ihr mich hochgejubelt und jetzt wollt ihr mich kreuzigen. Ich bin doch der Abgesandte meines Vaters. Er kennt mich doch. Ich meine es gut. Ich habe gute Absichten. Und dann steckt für mich auch eine gewisse Aktualität noch bis heute in diesem Text. Wir haben hier gesehen, dass die brutale Antwort der Winzer in einer Gewaltserie ausartet. Die Knechte werden misshandelt, getötet, der Sohn des Chefs wird umgebracht. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Die Verrohung von Menschen kann innerhalb von kurzer Zeit zunehmen. Das zeigt die Geschichte, das zeigt die Forschung. Vielleicht aufgrund von selbst erlebter Gewalt, von Katastrophen, von Kriegen können Menschen schneller zu Tätern werden. Das zeigt sich in Mobbingfällen, in den sozialen Medien, im echten Leben, in Beschimpfungen auf eBay, also bei eBay und bei Kleinanzeigen, Messerangriffe auf den Straßen, aktuelle Diskussionen in den Parlamenten, in den Schulen und in den Jugendämtern. Das ist für mich eine Nebenmelodie, der man auch nachgehen kann in diesem Gleichnis. Wo und wie können wir Gewaltspiralen durchbrechen? Wann ist es noch zu stoppen, bevor die Lawine losrollt und nicht mehr zu stoppen ist, wie in der Schweiz gerade aktuell erlebt? Eine Lawine, die nicht mehr zu stoppen ist und vieles zerstört. Schaut doch mal in euren Alltag, wo Eskalationen drohen. Und fragen wir uns dann, wie würde Jesus reagieren? Was würde er jetzt sagen? Wie würde er handeln? Wo wird die Barmherzigkeit Gottes deutlich? Schließlich noch ein Gedanke zum Schluss. Sind wir jetzt auch Gott etwas schuldig wie die Weinbauern? Haben wir eine gewisse Pacht im Leben zu bringen, einen Lohn zu erwirtschaften, der nur Gott gehört? Vielleicht ist das noch ein Aspekt, der in unserem Kopf, in unserem Herz arbeitet. Gott lässt sich nichts schenken. Er will nur, was ihm zusteht. Glaube ist Gnade und keine Werkgerechtigkeit. Das erkenne ich aus dem Neuen Testament, vor allem aus den Briefen des Paulus. Und dennoch bleibt die Frage Gottes an uns, wie reagieren wir auf sein Angebot der Gnade, der Liebe und der Barmherzigkeit? Stoßen wir das ab von uns oder nehmen wir das an? Gott will uns gewinnen, nicht zerstören. Er will uns motivieren, Er will uns so motivieren, dass wir freiwillig für sein Reich arbeiten, dass wir freiwillig für ihn Frucht bringen, ihn achten, ihn ehren, nach all dem, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann sagen wir Danke dafür. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, trotz dieser erlebten Gewalt. Danke, dass du für mich gestorben bist. Und danke Gott im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast. Was bleibt bei diesem Text von uns? Bleibt eine Horrorgeschichte, die nur von Blut so trieft? Bleibt es eine Steilvorlage für antijüdisches Denken? Bleibt darüber, neu über Spiralen der Gewalt nachzudenken, über Ungerechtigkeiten? Oder auch ganz neu über die Dankbarkeit nachzudenken. Dankbarkeit, Gott, was du für mich getan hast. Ein faszinierender Text über den Hauskreis hinaus, der bis heute in die Predigt Einzug gefunden hat. Und ihr werdet sicherlich in eurem Leben noch die ein oder andere Bibelarbeit und Auslegung und Predigt dazu hören. Ich wünsche euch spannende Entdeckungen mit diesem tollen Text. Kein leichter Text. Er gehört mit zu den schwierigsten Texten in der christlichen Tradition. Und schließen will ich mit einem Lied und Gebet aus Frankreich. Und danach werden wir ein Instrumentalstück hören, das uns nochmal so ein Stück Zeit gibt, das Gehörte sacken zu lassen. Auch als Vorbereitung auf das Abendmahl. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.